Vor etwa einem Monat hat der Freitod von Robert Enkel ganz Fußball-Deutschland in tiefe Trauer versetzt. Die Medien haben intensiv über dieses Ereignis berichtet und jetzt ist irgendwie kaum noch etwas davon zu hören. Einen Monat später. Dass bestimmte Ereignisse für einige Augenblicke richtig präsent in der Medienlandschaft sind, das ist irgendwie Medienalltag. Und dann ist ein neues Thema dran. Aber irrelevant ist dieses Thema, was Robert uns mitgegeben hat, dadurch nicht geworden. Er war vielen bekannt. Er war ein großer Sportsmann. Er war in der Öffentlichkeit einer, der auf dem Boden geblieben ist. Ein super Fußballtorhüter. Und gleichzeitig war er doch ein Unbekannter. Auf dem Fußballplatz für viele ein Held. Aber in seinem Inneren hat er einen inneren Kampf geführt. Einen, den eigentlich niemand sehen durfte. Und den er anschließend verlor. Gegen sich selbst. Er war ein Spieler, der sich nie in den Mittelpunkt gedrängt hat. Und vielleicht deswegen auch so nah für viele Fans, für viele Menschen. Wahrscheinlich war das auch der Grund, weshalb so viele Menschen Anteil an der Trauer genommen haben. Die Volkskrankheit Depression wurde über Nacht das alles beherrschende Thema. In der Welt sind Millionen von dieser Krankheit betroffen. 200 Millionen weltweit. 4 Millionen in Deutschland. Das ist jeder 20. Bundesbürger. Depression ist damit die Top-Krankheit, die häufigste Erkrankung, psychische Erkrankung weltweit. Und sie kennt keine kulturellen, sozialen oder wirtschaftlichen Schranken. Sie wird größtenteils nicht verstanden und die Anzahl die unter Depressionen, der Menschen, die unter Depressionen leiden, steigt stetig seit 1915. Und leider sind auch immer mehr jüngere Menschen darunter betroffen. Der Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung, der Tod eines geliebten Menschen, Liebesenttäuschung sind nur ein paar Beispiele dafür, die eine Depression auslösen kann, aber eben nicht muss. Doch genau diese Beispiele zeigen uns auch eigentlich, wie nah wir selbst an diesem Thema stehen. Dass wir indirekt oder direkt damit konfrontiert sind. Ob es unsere Freunde, Bekannte oder wir selbst sind, die jemanden kennen, der eigentlich an solchen Erlebnissen beteiligt ist. Menschen, die in Depression verfallen, weisen mehrere der folgenden Symptome auf, und zwar gleichzeitig. Tiefe Traurigkeit oder Gefühle der Leere, Teilnahmslosigkeit, Unruhe und Erregung, Schlafstörungen, Appetit- und Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme, Konzentrationsprobleme, extreme Schuldgefühle oder Gefühle der eigenen Wertlosigkeit, Todesgedanken, Mutlosigkeit. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dachte ich mir, es ist eigentlich total erschreckend, dass es eigentlich erst an die Tagesordnung von uns kommt, wenn irgendjemand Bekanntes davon betroffen ist. Dass vorher eigentlich gar keiner darüber nachdenkt, wie es in Deutschland aussieht, wer eigentlich alles davon betroffen ist und wie viele Menschen es doch sind. Und gleichzeitig habe ich mir aber auch gedacht, es ist doch eigentlich auch eine Chance. Denn plötzlich ist die gesamte Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf dieses eine Thema gerichtet. Es ist eine Chance, den Kurs eigentlich zu korrigieren und neue Wege einzuschlagen. Fehler, die man gemacht hat, eigentlich nicht wieder zu wiederholen. Ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass Menschen unter einer Krankheit leiden, die sie selbst verstecken müssen oder vielleicht auch wollen. Es darf doch nicht sein, dass eine Krankheit als solche vielleicht auch gar nicht wahrgenommen wird. Und das darf nicht sein, dass bestimmte Dinge wichtiger sind als Menschen. Bei Robert Enkel war es der Fußball. Vielleicht sogar eher bei den Fußballfans, den Fußballspielern, den Trainern und den Managern, die erst jetzt die Augen geöffnet haben. Dem deutschen Fußball ist vor einem Monat genau das bewusst geworden. Wir haben zu wenig auf den Menschen geschaut. DFB-Präsident Theo Zwanziger zitierte in seiner Rede bei der Trauerzeremonie für Robert Enkel Bischöfin Margot Käßmann: Fußball ist nicht alles. Und damit haben sie recht. Fußball darf und kann gar nicht alles sein. Es gibt mehr. Und es kann nicht dabei stehen bleiben, einfach sich nur um eine Sache zu drehen. Es gibt mehr als nur unsere Arbeit, unsere Hobbys, das, was wir tun, machen und schaffen. Es gibt ein darüber hinaus. Oft vergessen wir in unserem ganzen Alltagstrott die Menschen, die neben uns stehen. Und leider zeigt uns das Leben oft, wie wichtig uns Menschen sind, wenn sie uns genommen werden. Am Montag früh ist dann auf der Autobahn bei Dortmund ein Freund meiner Schwester tödlich verunglückt. Er war gerade erst 22 Jahre alt. Er pendelte immer von der Uni nach Gütersloh, um seine Freundin zu besuchen und seine Eltern. Als eines Nachts ein Polizeiauto in ihn hineinraste, er flog aus dem Auto raus und war sofort tot. Seine Eltern, seine Familie, seine Freundin und seine Freunde müssen in diesen Stunden von einem Menschen Abschied nehmen, von dem man in dem Alter eigentlich nicht Abschied nehmen sollte. Und den Schmerz, den sie gerade erleben müssen, den kann ich mir gar nicht nachvollziehen. Auch wenn seine Eltern und seine Freundin ihn geliebt haben, so glaube ich, dass sie gerade etwas erleben, das ihnen zeigt, auf starker und schmerzvoller Weise, wie wichtig ihnen eigentlich ihr Sohn und ihr Freund war. Das Studium ist eben nicht alles. Unser Alltag, der unser Leben bestimmt, ist nicht alles. Und leider merken wir das oft zu spät. Das, was wir machen, darf nicht alles sein. Es geht doch um uns. Es geht um unser Leben. Es geht um unsere Freunde, unsere Familie, um die Menschen, die uns nahestehen. Um Beziehung. Aber auch um den einzelnen Menschen, wo wir oft gar nicht mitbekommen, was in dem drin vorgeht. Und ich bin davon überzeugt, dass das Leben gut ist. Auch dann, wenn ich solche Situationen erlebe, die eben nicht gut sind. Die nicht gerecht sind, die nicht nachvollziehbar sind und die nicht wünschenswert sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Leben, das Robert und das Simon leben durften, ein gutes Leben war. Und dass sich das Leben zu leben lohnt. Wenn irgendjemand an Gott zweifelt, dann bestimmt in diesen Situationen. Wenn irgendjemand einen Grund hätte, auf Gott sauer zu sein, dann doch gerade jetzt. Wenn irgendjemand Gott nicht verstehen kann, dann doch bestimmt dort. In meiner Predigt soll es nicht um irgendwelche Patentrezepte gehen, die wir den Menschen mitgeben können mit irgendeinem lockeren Spruch: Gott kriegt das alles schon wieder hin. Gott ist da. Es soll nicht darum gehen, Depression einfach leicht zu erklären oder einen Tod, der früh geschieht, zu erklären. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass irgendwo darin ein Sinn liegt. Als sich meine Eltern getrennt haben, habe ich hier und dort einen Satz gehört, der in diese Richtung ging. Wer weiß, was Gott damit wollte? Ob es nicht besser so ist? Vielleicht wäre dies oder das dann sonst passiert. Ich mag solche Sätze nicht. Und ich glaube auch nicht daran. Ich glaube, dass das Halbwahrheiten sind, die uns irgendwie nur vertrösten sollen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott eben nicht wollte, dass sich meine Eltern trennen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht wollte, dass Robert sich tötet. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht wollte, dass Simon stirbt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott kein Leid will. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass alles Leid, was auf dieser Welt passiert, nicht von Gott kommt. Es kommt nicht von Gott. Oft denken wir vielleicht, Gott tut das irgendetwas, um uns zu prüfen oder schützt uns oder hat da seine Hand im Spiel. Aber als Gott Mose berufen hat, sein Volk zu befreien, sagte er zu Mose in seiner Berufung Folgendes. Und da steht in 2. Mose Kapitel 3, in Vers 7 bis 8. Und dort sagt Gott zu Mose: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus dem Land hinauszuführen. Hier ist es Gott, der das Leid seines Volkes sieht. Und Gott benennt das Leid und er sagt auch, von wem es kommt. Er sagt nicht, ich mache das für euch und später geht's euch besser. Oder ich möchte euch irgendwas damit zeigen. Ich will euch dadurch stärker machen. Ich möchte, dass ihr darin wächst. Nein, Gott sieht, dass sein Volk leidet. Er sieht, dass es die Ägypter, sein Volk versklavt haben. Und das Einzige, was er tun will, ist, er will das Volk aus dieser Qual rausziehen. Er will es befreien. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, von vorne bis hinten, dann sehen wir das ganze Leid in der Welt, was Gott mit anschauen muss, dass er uns herausziehen will. Dass er von Anfang an vorhatte, dass wir das eben nicht erleben. Dass er es genauso wie wir nicht mehr ertragen und nicht mehr sehen kann. Wir hören jetzt ein kurzes Lied, das uns noch ein bisschen zum Nachdenken bringen soll, was eigentlich Gott für uns tut. Als Christen glauben wir genau das. Aber erzählt das mal einem Menschen, der Leid gerade erlebt. Der sich fragt, wenn Gott zu uns steht, wo ist er denn in solchen Situationen? Da bleibt uns doch eigentlich die Sprache weg. Da wissen wir doch eigentlich meistens keine Antwort. Und wenn wir eine geben, glauben wir meistens im Nachhinein, das klang jetzt vielleicht ein bisschen flach. Denn wir können genau mitfühlen und wissen, dass das für uns stimmt. Aber greifbar für den anderen ist es vielleicht gerade überhaupt nicht. Sichtbar ist es nicht. Fühlbar ist es nicht. Nicht nachvollziehbar. Nicht rational. Und auch nicht emotional. In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten. Zu Weihnachten ist es oft so, dass wir da an andere Menschen denken. Dass Riesenspendenaufrufe kommen und wir plötzlich an andere Ecken in dieser Welt Gutes tun oder auch hier in unserem Land. Plötzlich denken wir wieder an die Menschen. Für eine kurze Zeit. Für kurze Augenblicke. Vielleicht auch zwischendrin. Aber der größte Teil der Bevölkerung spendet am meisten genau jetzt, zu Weihnachten. Für mich ist der größte Beweis, dass Gott eben doch da ist und auch der Grund, dass ich eben in solchen Situationen eben nicht den Rücken kehre, obwohl es vielleicht 1000 Gründe für jeden gibt von uns, mit ihm Schluss zu machen, wenn wir Leid erleben. Der größte Grund für mich ist, dass ich ihn einfach erlebt habe. Dass ich gemerkt habe, dass Gott nicht so ist, wie andere ihn beschreiben. Denn die Bilder, die es von Gott gibt, die sehen vielfältig aus. Oft sehen wir das Leid in dieser Welt und schließen darauf, dass Gott das will. Oder dass Gott nichts macht, dass Gott nur zuschaut, dass er vielleicht gar nicht da ist. Oder wir erleben Menschen, die sie zu uns sind, am besten noch Christen. Die eben sich nicht christlich verhalten. Und dann sagen wir, wenn der Christ ist und an Gott glaubt, dann kann ich nicht an Gott glauben. Oft verbauen wir Menschen den Weg zu Christus, weil wir nicht Licht der Welt sind. Weil wir eben nicht Vorbilder sind. Aber was mir bewusst geworden ist, ist, dass ein Mensch oft nur dann zu Christus kommt, wenn er Jesus selbst begegnet. Wenn er merkt, wie Jesus eigentlich wirklich ist. Dass er eben doch ein Interesse an uns hat. Und dass er eben nicht weg ist in solchen Situationen. Dass er nicht desinteressiert ist. Nicht die Augen verschließt und wegschaut. Diesem Leid einfach nur zuschaut. Im Psalm 77 klagt Asaf Gott genau deswegen an. Er sagt zu Gott, damals warst du anders, damals warst du da, damals hast du vieles getan. Wo bist du heute? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns heute auch stellen. Als Christen schauen wir in die Geschichte zurück und sehen Gottes Taten, wie kräftig er ist, wie er eingegriffen hat, was er nicht alles getan hat. Und dann stellen wir uns heute die Frage, wo bist du? Hast du uns verlassen? Und im Psalm 77 steht, ich rufe zu Gott, ja, ich schreie immer wieder, damit er mich endlich hört. Ich habe große Angst und sehe keinen Ausweg mehr. Unaufhörlich bete ich zu Gott. Sogar in der Nacht strecke ich meine Hände nach ihm aus. Ich bin untröstlich. Wenn ich an Gott denke, fange ich an zu seufzen. Grüble ich über meine Lage nach, so verliere ich allen Mut. Ich kann nicht schlafen, weil er mich wach hält. Die Unruhe treibt mich umher, ich finde keine Worte mehr. Ich erinnere mich an frühere Zeiten, an Jahre, die längst vergangen sind, als ich beim Spiel auf der Harfe noch fröhlich sein konnte. Jede Nacht grüble ich nach, das Herz wird mir schwer, weil meine Gedanken immer um die gleichen Fragen kreisen. Hat der Herr uns für alle Zeiten verstoßen? Wird er nie wieder freundlich zu uns sein? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, uns gnädig zu sein? Warum verschließt er uns im Zorn sein Herz? Das ist es, was mich am meisten schmerzt. Gott, der Höchste, verhält sich jetzt anders als vorher. Er setzt sich nicht mehr für uns ein. Er spricht genau das aus, was, glaube ich, jeder Mensch denkt und fühlt, wenn er Leid in dieser Welt sieht oder selbst miterleben muss? Wo können wir überhaupt dort noch Gott drin sehen? Gibt es da überhaupt eine Antwort drauf? Eine Antwort, die nicht wie Aspirin ist, die wir bekommen und kurz hilft und dann wieder weg ist? Mir geht es eigentlich oft manchmal genauso, dass ich mir denke, wo ist Gott? Und was tut er gerade jetzt, wenn so etwas passiert? Ich musste miterleben, dass Gott zuschaut und mitleidet. Als sich meine Eltern getrennt haben, habe ich irgendwann einfach nur begriffen, dass es ihn genauso schmerzt wie mich. Ich musste miterleben, dass er meinen Eltern den freien Willen gelassen hat. Ich musste miterleben, dass Gott sagt, hier, ihr habt die Verantwortung. Für alles, was ihr macht, seid ihr selbst verantwortlich. Und der größte Teil des Leides auf dieser Welt kommt eben von uns selbst. Ich habe begriffen, dass es nicht von Gott kommt, dass er da ist, dass er ansprechbar ist, dass wir jederzeit zu ihm kommen können. Und eins wurde mir ganz besonders deutlich, dass ich ihm nicht egal bin. Dass er sich für jedes Leben interessiert und jedes Leben retten will. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben wird. Das ist doch das, was wir an Weihnachten feiern. Gott kommt und wird Mensch. Und zu Ostern feiern wir den Sieg darüber, dass er es schafft, das Leid aus der Welt zu bringen. Und gleichzeitig sehen wir, dass das Leid aber noch nicht komplett raus ist. Dass es noch da ist und dass es uns jederzeit treffen kann und von den Füßen holen kann. Vor 3 Jahren hat mich mein Vater kurz vor Weihnachten angerufen. Ich war noch am Studieren in Friedensau und wir wollten nur absprechen, wie wir das machen, wenn ich dann nach Hause komme. Und er erzählte mir, dass wir Besuch haben werden, dass er jemanden in seinem Hotel aufgenommen hat, in der Innenstadt, der seine Hilfe brauchte. Und ich bin eigentlich ein neugieriger Typ und frage ihn dann halt nach, was denn los ist. Und er wollte mir eigentlich nichts verraten. Und das bin ich nicht so gewohnt gewesen. Normalerweise reden wir über alles offen. Er sagte mir nur, er wird es dir wahrscheinlich selbst erzählen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, er braucht jetzt meine Hilfe. Also war kurz vor Weihnachten. Das Begrüßungsessen war da, noch nicht Heiligabend. Wir haben zusammen gegessen und mein Vater meinte, Wu kommt gleich, so hieß der Mann, war in meinem Alter, ist in meinem Alter und meinte, es kann sein, dass er uns irgendwann, dass er einfach geht. Während des Essens, nach dem Essen. Und dann sollen wir uns nichts dabei denken. Er ist das alles noch nicht gewohnt. Er kam und er wirkte total sympathisch. Fröhlicher Mensch, vielleicht ein bisschen schüchtern. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und in den nächsten Wochen, in der Ferienzeit, habe ich auch ein bisschen im Hotel ausgeholfen bei meinem Vater und wir lernen uns da ein bisschen kennen. Irgendwann sind wir dann ins Kino und danach ins Café und dann fragte er mich, weißt du eigentlich, warum ich hier bin? Und ich sagte zu ihm, mein Vater hat mir nur gesagt, dass wenn es soweit ist, du es mir vielleicht selbst erzählen wirst. Und dann erzählte er mir seine Geschichte. Seine Eltern haben ihn mit 6 Jahren an Menschenhändler in Deutschland verkauft. Er wurde zur Prostitution gezwungen und tageweise, wochenweise oder monateweise an Männer vermietet. Und von Anfang an wurde ihm klar gemacht, dass wenn er irgendwo hingeht, dass das Konsequenzen haben wird. Und er hat nicht mal im Ansatz dran gedacht, selbst wenn er alleine in der Wohnung war von irgendeinem Mann, wo er gerade mal für ein paar Monate da war, abzuhauen, die Polizei zu rufen oder sonst noch etwas zu tun. Manche seiner Freier waren selbst Polizisten und Pfarrer. Und er meinte, seit seinem 6. Lebensjahr hat er nie wieder einem Menschen vertraut. Und der einzige Grund, weshalb er eigentlich in diesem Hotel war, war, dass er auf Durchreise war zu seiner letzten Station. Er wollte sich eigentlich sein Leben nehmen. Und da kam er in das Hotel, wollte noch einmal übernachten, hat am Abend meinen Vater kennengelernt. Sie haben sich über Gott und die Welt unterhalten und am nächsten Morgen wollte er unbedingt mit meinem Vater reden, weil er das Gefühl hatte, dass dieser Mensch anders ist. Und er blieb. Wu kannte alle Religionen. Er hat sich alles angeschaut. Aber Gott, mit Gott wollte er nichts zu tun haben. Und er hatte jeden Grund dazu. Ein Mensch, der so etwas erleben muss, der stellt natürlich die Frage, wenn es dich gibt, dann wieso lässt du das zu? Dann hat er mir gesagt, er wollte sich eigentlich nur das Leben nehmen, weil es in der Branche so üblich ist, dass wenn man zu alt wird, dass die Zuhälter das sonst übernehmen. Man darf keine Drogen nehmen bis zum 22. Lebensjahr, das mögen die Freier nicht. Aber wenn du 22 bist, fangen sie sich an, voll zu spritzen. Und irgendwann geben sie dir eine Überdosis und servieren dich ab. Und er meinte, das will er nicht. Er will selbst irgendwo sich das Leben nehmen. In dem Hotel hat sich plötzlich alles gedreht. Er hat gemerkt, dass die Vorstellung, die er über Gott hatte, daher kommt, welches Bild er von Gott hat, durch sein Leben. Er dachte, wenn ich das alles erlebe, dann kann es Gott nicht geben. Wenn ich diese Menschen sehe, dann kann es Gott nicht geben. Er hat von den Menschen und von seinen Erlebnissen auf Gott Rückschlüsse gezogen. Und mir geht es oft genauso. Manchmal habe ich ein Bild von Gott, wo ich merke, das habe ich doch eigentlich nur wegen dem oder jenem. Und erst, wenn wir Gott selbst begegnen, merken wir, dass Gott vielleicht anders ist. Und das war für ihn der Zeitpunkt. Er hat gesagt, okay, ich habe nichts zu verlieren. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich will jetzt gucken, was an diesem Gott dran ist. Ob er anders ist oder eben nicht. Und er wollte Gott kennenlernen. Nur aus einem einzigen Grund. Er hat plötzlich einen Menschen erlebt, wo er dachte, das ist vielleicht echt, was er erzählt. Das wirkt nicht aufgesetzt. Der will mir nichts. Der ist einfach nur da gewesen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht möchte, dass Leid in unserem Leben passiert. Und dass wir es trotzdem erleben müssen. Weil Gott eben noch nicht das Reich vollendet hat. Er kam Weihnachten, um das Leid aus dieser Welt zu nehmen. Und dieses Versprechen hat er schon mal gehalten. Er kam, um einen Sieg herbeizuführen. Und jetzt sitzen wir wieder so auf der Warteschleife. Wir warten darauf, dass das endlich ein Ende hat. Und er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und uns dauert das irgendwie zu lange. Wir sagen die ganze Zeit, wenn es dich gibt, dann greif doch jetzt ein. Wenn es dich gibt, dann komm doch jetzt wieder. Wenn es dich gibt, dann mach doch das und mach doch jenes. Warum lässt du das zu? Und es gibt nur einen Grund. Gott geht Menschen noch nach. Er geht noch Menschen wie Wu nach, die er noch retten möchte. Er möchte Menschen aus diesem Leid rausziehen und zu sich führen. Er möchte, dass Menschen ihn kennenlernen, und zwar ihn kennenlernen, nicht uns, die wir selbst alle Fehler machen. Er möchte, dass Menschen Gott begegnen. Und genauso lang muss er selbst noch leiden. Gott guckt genauso lang in dieser Welt zu und leidet mit, weil er wüsste, er könnte eingreifen. Und manchmal tut er das auch hier und dort. Aber ganz oft tut er es eben nicht. Und dann leiden wir mit ihm. Und merken, er ist interessiert. Und nicht uninteressiert. Das Leben ist mehr als Fußball. Das Leben ist mehr als Studium. Das Leben ist mehr als unsere Arbeit. Wenn wir unser Leben anschauen und merken, wie oft wir uns in unserem Alltag um uns selbst drehen, dann sollten wir uns vielleicht bewusst machen, wie wichtig uns Menschen sind und dass es schön ist, dass sie noch da sind. Denn wir wissen nicht, für wen wann das Ende kommt. Ob es plötzlich sein wird oder langsam. Ob wir es bereuen werden, dass wir einem Menschen nicht noch etwas gesagt haben, das wir ihm immer sagen wollten. Es kann sein, dass bestimmte Sachen noch zwischen uns und irgendjemandem stehen. Ich glaube, ich wäre zutiefst traurig, wenn ich das nicht mehr aus dem Weg räumen könnte. Und merke bei mir selbst, dass ich an manchen Sachen noch anpacken muss. Und dafür ist Gott gekommen, in diese Welt, dass wir eben Sachen anpacken. Und nicht nur, wenn es in den Medien vorne dran steht, wenn es plötzlich Tagesthema ist. Gott möchte, dass wir es anpacken, auch wenn darüber nicht geredet wird. Amen.